Muss erst mal gucken, ob alle da sind, die da sein sollen. Ja, es gibt ein Wort in unserer christlichen Sozialisierung, das eine große Bedeutung hat, das wir brauchen, um durchzuhalten, das wir brauchen, um loszugehen, das wir brauchen, uns aufzumachen, dass wir einfach immer wieder den Mut haben, aus dem, was uns gerade bewegt, was uns das Herz schwer macht, was wir an Leid und an Sorge mit uns tragen, dass wir das schaffen, wieder auf die Spur zu kommen. Das ist gar nicht so einfach, oder? Oder für wen ist das einfach? Darf ich das mal wissen? Also, willkommen im Club. Das Wort dennoch. Das kam einfach so zu mir, weil ich dachte, genau das brauchen wir, dennoch. Aber das Wort dennoch ist nicht einfach nur dennoch, es ist auch das Wort noch. Und ich als Westfale würde sagen, da ist noch ein drittes Wort, och. Und wenn ich so auf meine Jahre als Jünger Jesu zurückschaue, das sind jetzt gut 52 Jahre, wo ich Christ bin, habe keine Minute gereut, habe ich oft dennoch sagen müssen. Und auch heute muss ich immer wieder dennoch sagen, weil so viele Dinge einbrechen, so viele Dinge einem das Herz schwer machen und so viele Dinge passieren, die eigentlich gar nicht passieren müssten, wenn man aufpassen würde, dass sie nicht passieren. Aber dann sind sie passiert und dann muss man dennoch sagen. Ich habe Niederlagen erlebt. Ich war verzweifelt und wusste oft nicht weiter und bin immer wieder zu der Überzeugung gekommen, dass Niederlagen und Verzweiflung nie das Letzte sein dürfen. Und dann habe ich dennoch gesagt. Ich erinnere mich an Situationen, die so aussichtslos schienen, dass ich am liebsten alles hingeschmissen hätte. Aber was wäre dann daraus geworden? Darum habe ich trotz Wut und trotz Tränen in diesen Situationen dennoch gesagt, weil ich wusste, es gibt noch mehr. Ich erinnere mich an Diskussionen, in denen deutlich wurde, dass man den Glauben an Jesus nicht beweisen kann. Ich musste zugeben, dass am Ende ich eigentlich nur noch die eine Möglichkeit hatte, zu sagen, dennoch. Ich musste es nicht beweisen. Du musst es leben. Du musst ergriffen sein. Und wenn es jemand nicht kapiert, dann kann ich da nichts dran tun. Ich kann es nicht beweisen. Aber ich lasse mich auch nicht runterziehen deswegen und sage, dennoch. Ich erinnere mich an Begegnungen mit Menschen, die mir von ihrem Glauben an Mohammed oder an Buddha oder an sonst irgendwelche Leute erzählt haben. Und das schien alles so logisch, was sie gesagt haben. Aber innen drin habe ich gespürt, das stimmt so nicht. Und dann habe ich gesagt, die können glauben, was sie wollen. Ich halte doch fest an Jesus. Und wenn ich mit dem, was ich lebe, was ich an Überzeugung auch ausstrahlen kann, wenn ich diese Menschen damit nicht erreichen, ich werde sie nicht überreden können. Und darum habe ich gesagt, dennoch bleibe ich bei dir. Ich erinnere mich auch an Augenblicken, in denen mir der Glaube gänzlich weggerutscht war und ich an alles zweifelte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr seid ja Baptisten, die haben das, glaube ich, nicht so. Und plötzlich leuchtete ein unscheinbares Licht in mir auf, von diesem berühmten Wort von Hiob, wo ein berühmter Joseph Haydn in London in einem Monat über dieses eine Wort ein großartiges musikalisches Werk geschaffen hat. I know that my Redeemer liveth. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist das Dennoch des Hiob. Und das ist auch das Dennoch von uns, wenn alles kaputt zu gehen scheint. Und jetzt noch zum Noch, vom Dennoch. In all meinen Überlegen und Forschungen in der Schrift kam ich oft zu dem Punkt, dass ich überhaupt nichts begriffen habe. Und dann habe ich gesagt, aber da muss noch etwas sein, was es gibt, was ich noch wissen muss. Und wenn ich wieder mal ganz unten war, traurig und mich verlassen gefühlt habe, Dann leuchtete plötzlich ein Gedanke, ein Gefühl auf, das sich zu einer gewissen Sicherheit durchschob. Noch ist nicht alles verloren. Wir brauchen immer den Blick über den Horizont. Wir brauchen dieses Noch in uns, dass wir wissen, ich muss nicht alles kapieren, ich muss auch nicht alles wissen, aber da ist etwas in mir, was mir sagt, noch ist nicht alles verloren. Und ich glaube, da gibt's nur Ebbes, sagen die Schwaben. Gewissheit und Glauben bekommt man irgendwie nicht geschenkt, oder doch? Vielleicht beides. Manchmal fragt Gott mich, siehst du mich noch? Hörst du mich noch? Und dann muss ich wieder zurückdrehen. Dann brauche ich wieder so Augenblicke, wo ich lerne, Gott zu hören, weil ich weiß, er hat mir noch etwas zu sagen. Und dann fällt mir ein, dass ich ihn aus dem inneren Auge verloren habe, weil meine Augen noch etwas anderes sehen und hören. Nein, manchmal höre ich ihn nicht, weil mich andere Geräusche gefangen nehmen. Dass es die Stimme Gottes einfach nicht in mir zulassen kann. Ich habe nie gesagt, dass ich noch nicht so weit bin, um mit Gott zu leben. Was mich von ihm abgehalten hat, war nur, dass mir im Augenblick etwas anderes noch wichtiger war. Oder? Kennt ihr das auch? Kennt das gut. Aber seien wir mal ganz ehrlich, und das wollen wir ja in diesen heiligen Hallen hier sein, noch nicht oder doch schon wird immer eine Herausforderung bleiben. Zwischen dem noch nicht und doch schon werden wir herausgefordert sein, uns zu entscheiden. Das wird uns nicht verlassen. Damit werden wir leben müssen und damit werden wir auch leben dürfen. Dass wir uns immer wieder entscheiden, dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei meiner Rechten. Darum sagen wir, noch nicht war gestern, heute will ich da sein, wo mein Herr mich haben möchte, in seiner Gegenwart. Und nun kommt das Staunen. Och, ich weiß, die Schwaben und die Bayern, die kennen das Wort, glaube ich, nicht so deutlich wie wir Westfalen. Ich gebe zu, dass das Wort Och im Schwäbischen vielleicht tatsächlich nicht so bekannt ist. Ich werde jetzt ein paar Beispiele sagen, wo das Och sehr gut passt. In Sprüche 1, Vers 10 ermutigt uns König Salomon, mein Kind, wenn dich die bösen Buben locken, so folge ihnen nicht. Und als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, Och. Den folge ich nicht. Da sagt jemand, du bist verloren, wenn dir deine Sünden nicht vergeben sind. Und der andere sagt, och, das habe ich noch gar nicht gewusst. Und dann kannst du das Gespräch fortsetzen. Und jetzt bin ich am Ende mit meinen sprachwissenschaftlichen Erkenntnissen und komme jetzt zu dem Eigentlichen, zu dem Dennoch. Weil all diese Worte mit ihren Wirkungen im Psalm 73 sich wiederfinden, predige ich heute Morgen über diesen Psalm, aber nicht über den ganzen, das wäre viel zu viel. Er ist ein wunderbarer Psalm und der ist eigentlich ganz geschickt gemacht. Da betet der Psalmbeter, das war der David, der betet immer so über sich selber, was ihn selber betrifft und dann über die Gottlosen. Und wir sehen das jetzt gleich an der Folie auch, es gibt immer einen Teil, das ist nicht von David gewesen, Entschuldigung, das ist von dem Asaf, das war der Musiker bei David. Der Blick auf sich selbst, da geht's los. Lauter Güte ist Gott gegen Israel, gegen die, die reinen Herzens sind. Ich aber wäre beinahe ausgeglitten mit meinen Füßen, um ein Haar wären meine Schritte ins Wanken geraten, denn ich ereiferte mich über die Prahler, als ich sah, dass es den Frevlern so gut geht. Denken wir ja auch manchmal, oder? Also, wenn ich an Bill Gates denke. Und dann der Blick auf die Gottlosen. Sie leiden keine Qualen bis zu ihrem Tod und ihr Fett ist ihr Leib. Boah. Von der Mühsal der Sterblichen sind sie frei, sie werden nicht geplagt wie andere Menschen. Darum ist Hochmut ihr Halsgeschmeide, Gewalttat das Gewand, das sie umhüllt. Sie sehen kaum aus den Augen vor Fett, ihr Herz quillt über von bösen Plänen. Bösartig höhnen und reden sie, gewalttätig reden sie von oben herab. Sie reißen ihr Maul auf bis in den Himmel und ihre Zunge hat auf Erden freien Lauf. Darum wendet sich sein Volk ihnen zu, in vollen Zügen schlürfen sie Wasser. Sie sagen, sie schlürfen nicht nur Wasser. Wie sollte Gott es wissen? Es gibt einen Wissen im... Wie sollte Gott es wissen? Gibt es ein Wissen beim Höchsten? Siehe, das sind die Frevler. Immer im Glück häufen sie ihr Reichtum. Das könnte auch 2023 geschrieben sein, oder? Aber mit dem Fett, das stimmt heute nicht mehr. Die achten alle auf ihre Figur. Der Blick auf sich selbst. Ganz umsonst hielt ich mein Herz rein, wusch ich meine Hände in Unschuld. Ich war geplagt jeden Tag, Morgen für Morgen traf mich Züchtigung. Hätte ich gewusst, so will ich auch reden, dann hätte ich die Generationen deiner Söhne verraten. Da sann ich nach, es zu verstehen. Qual war es in meinen Augen, bis ich zum Heiligtum Gottes kam und Acht hatte auf ihr Ende. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden, du lässt sie ins Leere fallen. Wie werden sie zum Entsetzen im Nu? Sie verschwinden, nehmen ein Ende mit Schrecken, wie einen Traum nach dem Erwachen. Herr, so verachtest du, wenn du aufwachst, ihr Bild. Als mein Herz verbittert war und ich stechenden Schmerz in den Nieren spürte, da war ich ein Narr und hatte keine Einsicht. Dumm wie ein Vieh war ich vor dir. Nun aber, dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich an meiner rechten Hand. Nach deinem Ratschluss leitest du mich und hernach nimmst du mich auf in Herrlichkeit. Wen hätte ich im Himmel? Bin ich bei dir, so begehre ich nichts auf Erden. Mögen mein Leib und mein Herz verschmachten, der Fels meines Herzens und mein Teil ist Gott auf ewig. Denn sie, die dir fern sind, kommen um. Du vernichtest jeden, der treulos dich verlässt. Mein Glück aber ist es, Gott nahe zu sein. Bei Gott, dem Herrn, habe ich meine Zuflucht. All deine Werke will ich verkündigen. Was für ein gewaltiges Wort. Und als ich den Psalm 73 gelesen habe, habe ich gedacht, den hätte auch einer am 20. August 2023 schreiben können. Das ist alles so wahr, das ist alles so ehrlich, das ist alles das, was wir auch erleben. Da ist nicht irgendwie so ein Hype, so Wolke 7 oder so, da ist die ganze Realität unseres Lebens, des Geistlichen und des Menschlichen, des Fleischlichen und des geistlichen Lebens, ist alles vereint in diesem einen Psalm. Aber worum geht es? Ganz offensichtlich, es geht ums Vergleichen. Kennen wir wahrscheinlich so nicht, aber... ich versuch's mal. Die anderen haben es besser als ich. Die anderen sind reicher als ich. Und die anderen sind auch vielleicht gesünder als ich. Die anderen haben mehr Erfolg als ich. Hochmut tragen sie als Schmuck um ihren Hals und mit Gewalttaten rühmen sie sich auch. Und wenn man in unsere Gesellschaft hineinschaut, in unsere Weltgeschichte hineinschaut, dann gibt es doch keinen ehrlicheren Satz als genau diesen. Hochmut tragen sie als Schmuck um ihren Hals und mit Gewalttaten rühmen sie sich. Wir brauchen gar nicht so weit gucken. Die Ukraine ist gar nicht so weit weg von uns. Es ist schrecklich und nicht nur das, auch im Jemen. Und wir könnten viele andere Teile dieser Welt aufzählen, wo das exemplarisch gelebt wird. Und dann ich? Ich plage mich jeden Morgen, versuche einen guten Weg zu gehen und verurteile mich selbst, wenn mir etwas nicht gelingt. Kennt ihr das? Ich verurteile mich selbst, wenn mir etwas nicht gelingt. Ich schäme mich. Ich möchte es gut machen. Ich möchte es auch richtig machen. Ich möchte mit dem, was ich lebe, wie ich bin, anderen zum Segen werden. Ein falsches Wort. Eine falsche Reaktion und schon merkst du, der ganze Boden schwimmt dir unter den Füßen weg. dann schäme ich mich, dann bin ich traurig und manchmal auch verzweifelt. Würde ich mich wehren, dann käme mir das wie ein Verrat an der vergangenen Generation vor. Wenn ich versuche, die Ungerechtigkeit auf Erden zu verstehen, dann ist es eine unerträgliche Qual. Und so ist es doch, oder? Es ist eine unerträgliche Qual. Ich rede oft mit Anne-Rose darüber, dass ich sage, guck mal, wie viele Millionen Menschen beten für den Frieden in der Ukraine. Es wird immer schlimmer. Wir schaffen immer mehr Waffen an, immer furchtbarere Waffen. Warum hört Gott nicht? Warum erleben wir das nicht, dass er eingreift, dass es da wuff, so macht und dann ist es alles vorbei? Wenn ich versuche, die Ungerechtigkeit auf Erden zu verstehen, dann ist eine unerträgliche Qual. Und das kann ich sagen, es ist für mich eine unerträgliche Qual, zu sehen, dass sich nichts verändert durch all unsere Gebete. Und ich glaube, dass es wichtig ist, und Gott sieht unser Herz an, dass wir ehrlich sind, dass wir das nicht überspielen. Wir werden nicht auf alles, was wir fragen, eine Antwort bekommen. Vielleicht später mal im Himmel, aber dann haben wir hier nichts davon. Aber wir werden eine Antwort bekommen und wir müssen auch nicht alles verstehen, weil ich glaube, dass Gott die Dinge immer noch etwas anders sieht als ich oder als wir. Und jetzt kommt es noch dicker. Der Psalmist sagt, ich bin durch all dieses Elend verbittert. Das hat mich zum Narren gehalten, weil ich keine Ansicht hatte. Aber jetzt. Nun aber dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich an meiner rechten Hand. Und die Frage ist ja, warum konnte der Psalmist dieses dennoch sagen? War er so ein tiefgläubiger Mensch, dem eigentlich nichts passieren konnte, der so ein enormes Fundament in sich trug, der konnte sagen, das kann passieren, rechts und links können 1.000, 10.000 fallen und es kann alles Mögliche passieren, aber ich bleibe an Gott. Ich glaube nicht, dass der Asaf so war. Ich glaube, dass er genau diese Schwankung im Leben durchlebt hat, wie wir sie auch durchleben. Ich glaube, dass er ein Mann war, der die Wirklichkeit mit offenen Augen gesehen hat, der die Not gesehen hat, der das Elend gesehen hat, der aber auf der anderen Seite auch die Güte Gottes gesehen hat. Und er konnte das so schlecht, wie wir das auch manchmal nicht können, wieder zusammenbringen. Und daraus ist dieser Psalm entstanden. Und die Frage ist, warum konnte er das sagen? Weil ich glaube, dass der Asaf einer war, der wusste, wir leben im Bund Gottes. Und Gott ist hundertprozentig zuverlässig. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal Gedanken gemacht habt über diesen Bund. Die meisten von uns haben ja einen Ring am Finger. Das ist ja auch ein Zeichen des Bundes. Da bleibt man beieinander, bis dass der Tod uns scheidet. Sagen sie heute nicht mehr alle, aber wir glauben das so. Und der Bund Gottes ist etwas Ähnliches. Im Bund meiner Beziehung zu meinem Partner muss ich etwas leisten. Und er muss sicher sein, dass er sich auf mich verlassen kann. Das macht den Bund aus. Und wenn ich selber nicht mehr kann, wenn ich selber nicht mehr weiter weiß, dann weiß ich, der andere steht für mich gerade. So funktioniert der Bund. Und das ist bei dem Bund Gottes ganz genauso. Wenn ich nichts mehr weiß, wenn ich nichts mehr habe, wenn ich verzweifelt bin, wenn ich kein Licht mehr sehe, dann ist es nicht gut, wenn ich mich zurückziehe und die Decke über den Kopf ziehe und sage, nach mir die Sintflut. Nee, dann ist es wichtig, dass wir uns an den Bund Gottes erinnern. Und Gott hat einige ganz wesentliche Dinge für uns bereitgehalten. Aber es geht auch um meinen Teil zuerst einmal. Und mein Teil ist, den Bund zu halten, ich vertraue Gott. Das geht nicht automatisch. Das muss man tun. Das muss man auch immer wieder mal sagen. Und das Zweite, ich erinnere mich und bin gehorsam. Aber wie macht man das? Wie erinnere ich mich und gehorsam zu sein? Da brauche ich doch ein Fundament. Da brauche ich vielleicht die Bergpredigt, gell? Matthäus 5 bis 7. Da kann man nachlesen und gleich verzweifeln, weil man das kaum einhalten kann. Oder ich erinnere mich an die 10 Gebote. Wunderbar. Ich töte keinen, also das habe ich schon mal hinter mir. Und dann gibt es noch ein paar andere gute Dinge. Ja, mache ich das eigentlich? Mache ich das bewusst? Aber das ist mein Teil in diesem Bund mit Gott, dass ich meinen Teil erfülle. Und der dritte Teil ist, dass ich treu bin. Treue kommt nicht einfach so aus dem Gefühl heraus, dass ich sage, ja, ich werde schon treu sein. Nee, Treue ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich, treu zu sein. Ich entscheide mich auch dann, treu zu sein, wenn alles zusammenbricht. Ich entscheide mich, treu zu sein. Ich bleibe bei Gott. Ich bleibe bei ihm, der Himmel und Erde geschaffen hat und der den Bund mit mir eingegangen ist. Ich habe schon ein Glas umgeworfen. Vielen Dank. Wo soll ich das jetzt hinstellen? Da unten. Ah, danke. Und das vierte. Ich liebe Gott. Ich liebe ihn. Und Liebe kann man nicht beweisen, oder? Es gibt viele Auswirkungen der Liebe. Wertschätzung, Demut, Höherachtung, Freundlichkeit. Und ich liebe Gott. Und wenn ich von Gott rede, dann soll man das spüren, dass ich ihn lieb habe. Weil ich weiß, dass er der ist, der mir immer Gutes tut. Und der mich auch führt. Und der mir auch den Finger auf die Seele legt, wenn ich was falsch gemacht habe. Und der mir hilft, dass ich umkehren kann und um Vergebung bitten kann. Das ist meine Liebe zu Gott, dass ich um Vergebung bitten kann. Das ist das Wesensmerkmal unseres christlichen Lebens, dass wir aus der Vergebung, aus der Versöhnung leben. Das ist meine Liebe zu Gott. Und das Letzte, das Fünfte, was ich hineingebe in diesen Bund, wo Gott sich darauf verlassen kann bei mir. Ich bete ihn allein an. Wir hatten gerade gestern eine hochinteressante Diskussion bei einer Geburtstagsfeier und da ging es auch um genau dieses Thema, wen bete ich an, was ist mir wichtig. Wir dürfen das nicht miteinander verwechseln. Mir sind auch viele Dinge wichtig. Ich esse gerne. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, das Essen anzubeten. Ich bete fürs Essen und danke dafür. Und es gibt viele Dinge in deinem Leben. Du darfst auch Dinge haben, die dir Freude machen. Es geht darum, wen ich anbete. Und ich bete alleine Gott an. Ich bete nicht Mohammed an, also den bete man ja sowieso nicht an, aber den Allah oder ich bete auch nicht den Buddha an oder sonst irgendwas. Dürfen alle sein. Aber ich, Jakobus, ich bete alleine Gott an, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, der in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist lebt und regiert. Das ist mein Gott, dem bete ich an. Und ich wünschte mir, die ganze Welt würde ihn anbeten. Und ich wünschte mir, dass alle Christen, die das tun, dass sie aus der Vergebung leben, aus der Versöhnung leben, dass sie das Wesensmerkmal des Christseins leben, bewusst leben, damit die Welt erkennt, dass wir seine Jünger sind. Und wenn ich das alles nicht einhalten kann, weil es mir gerade nicht gut geht, weil es einfach nicht funktioniert, dann kann ich diese andere Seite des Bundes anrufen und sagen, Herr, jetzt musst du für mich streiten. Der Feind, der mich belästigt, der Feind, der mich bedrängt, der ist so stark, ich komme nicht gegen ihn an. Ich brauche diese Bundesgenossenschaft mit dir, dass du für mich kämpfst. Und Gottes Merkmale vom Bund, siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an das Weltende. Wisst ihr, und das Geheimnis davon ist, wenn er sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende, dann macht er nicht gerade Pause, wenn du sündigst und sagt, jetzt will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Nein, ich bin bei dir alle Tage, alle Zeit. Oder wenn du irgendwas anderes anstellst, dann sagt Gott nicht nur, mach mal, ich bleibe so lange hier. Nein, er ist bei dir. Er ist immer bei dir. Und wenn du abrutschst in die tiefsten Tiefe des menschlichen Daseins, dann reicht er dir seine Hand hinunter und sagt, nimm meine Hand, ich bin bei dir. Aber du musst sie ergreifen und dann zieht er dich wieder heraus. Und dann da oben, wenn du wieder am Licht bist, sagst du, danke, dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei meiner Rechten. Das Zweite, was Gott gibt, so wie wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns von aller Sünde reinigt. Wisst ihr, das brauchen wir, dieses Bewusstsein. Wir müssen auch das, was uns vergeben wurde, das müssen wir nicht mehr mit uns mittragen. Wir müssen es nicht hinter uns herschleppen wie mit dem Rucksack, der immer schwieriger wird. Wir dürfen es loslassen. Einfach loslassen, weil Gott es loslässt. Und ich habe das früher schon mal gesagt, Gott ist vergesslich. Ist euch noch nicht bewusst wahrscheinlich, gell? Gott sagt von sich selber, ich werde nicht mehr daran denken. Ich werde eurer Sünde nicht mehr gedenken. Er wird es einfach vergessen. Ist doch wunderbar, oder? Wir müssen es nur ergreifen. Wir müssen den Mut haben, es zu ergreifen. Und das Dritte, er ist, seid barmherzig, wie euer himmlischer Vater barmherzig ist. Gott ist barmherzig. Es ist das Stärkste für mich. Das Stärkste für mich, die Barmherzigkeit Gottes immer wieder zu spüren. Ich bin nicht einer, der immer Richtung Himmel fliegt. Ich bin auch einer, der alle Tiefen und Höhen durchlebt, wie jeder andere Mensch auch. Und dann ergreift mich Gottes Barmherzigkeit. Und dann sagt er zu mir, ich habe dich je und je geliebt. Und aus lauter Güte habe ich dich zu mir gezogen. Du bist mein. Und dann kommt das Vierte, denn aus Gnade seid ihr gerettet worden. Das war für Paulus, den ich sehr schätze in der Bibel, das größte Geschenk. Und für alle anderen auch in der Bibel. Das waren ja alles Männer und Frauen, die jetzt auch nicht alle so eine weiße Weste hatten. Die sind ja auch durch alles durchgegangen. Ich könnte euch ein paar aufzählen, gell? Also mein Standard ist immer König David. Wir würden sagen, der hat ja alles gemacht. Missbrauch, Sünde, also Mord, den Mann von der Bathseba hat er umbringen lassen, Ehebruch und also das ganze Programm. Aber das Geheimnis von David, das kann auch unser Geheimnis werden. Als dem David das alles bewusst geworden ist, hat er den schönsten Psalm geschrieben, den ich je gelesen habe, Psalm 51. Und da schreit es sozusagen heraus und man spürt die Gnade Gottes, die über seinem Leben ist. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, verständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Und dann ist da eine Pause in diesem Psalm. Und dann spürt man diese gütige Hand, die barmherzige Hand Gottes über ihm. Und als er die gespürt hat, hat er gesagt, dann werde ich den Unfrommen, den werde ich dann deine Wege lehren. Da hat er gleich wieder Gas gegeben. Und das Letzte, aber der Herr ist treu. Der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Und das ist das, was wir festhalten dürfen in unserem Leben. Der Herr ist treu. Es kann passieren, was ich auch jetzt alles aufgezählt habe, es kann das alles passieren. Aber wenn wir in diesem Wissen sind, wenn wir merken, ich bin gerade nicht treu, ich falle gerade, ich verschmelze sozusagen irgendwie, dann können wir diesen Bund Gottes wieder für uns in Anspruch nehmen und sagen, Herr, du hast es gesagt, du musst jetzt für mich streiten. Ich kann es gerade nicht, streite du mich. Und der Herr wird für dich streiten und du wirst stille sein. Und dann kannst du sagen, dennoch. Und darum ist es so wichtig und die stärkste Kraft in unserem Leben, dass wir an Jesus glauben. Und dieser Glaube an Jesus wird immer wieder angefochten sein. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so schlimm, weil wenn wir angefochten sind, wissen wir, wir leben noch. Nur Tote sind nicht mehr angefochten. Aber solange wir noch leben, werden wir immer wieder Anfechtungen erleben. Jeder so auf seine Weise und so, ich will da nichts jetzt erwähnen, aber wir kennen das alle irgendwie. Und im Glauben an Jesus, im Festhalten an ihm, ist eine Sache total wichtig und das ist die letzte Folie. Darum entscheiden wir uns zu lernen, nicht unseren Glauben anzuzweifeln, sondern den Zweifel an unserem Glauben. Wiederhol mal. Darum entscheiden wir uns zu lernen, nicht unseren Glauben anzuzweifeln, sondern den Zweifel an unserem Glauben. Den Zweifel, an dem wollen wir zweifeln, nicht am Glauben. Und wenn wir das machen, dann wissen wir, das ist wieder der Trick des Bösen. Er will uns wieder von dem eigentlichen, Wesentlichen wegholen. um uns fertig zu machen. Aber wir sind Menschen, die im Sieg in der Kraft Gottes leben, weil Gott mit uns einen Bund geschlossen hat und weil er uns diesen Asaf gegeben hat, der diesen wunderbaren Psalm geschrieben hat, in dem wir lernen müssen, es ist egal, wie du auch gerade drauf bist, was du gerade passiert, es ist wurscht egal. Du musst nur ein Wort sagen, dennoch. Dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du vergibst mir, du gibst mir Kraft, du gibst mir den Blick in die Zukunft. Amen.